du hast keine Lust mehr auf Spielchen spielen, beziehungsweise du verstehst das einfach nicht. Du bist gefrustet vom Dating, du hast keine Lust mehr auf Drama. Vielleicht datest du Menschen, die Spielchen mit dir spielen. Vielleicht bist du auch selbst die Person, die dazu neigt. Warum machen Menschen das überhaupt? Was könnten mögliche Gründe dafür sein? Wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich das vielleicht auch bei mir selbst verändern? Darüber spreche ich heute mit meinem wundervollen Gast und ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Stella Schuldner und ich bin deine Expertin für Dating, Liebe und Beziehungen. Und du hörst den In Love Podcast. In diesem Podcast erkläre ich, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Liebesleben haben. Und ich teile mein Wissen mit dir, damit du verstehst, wie du erfülltere und glücklichere Beziehungen mit dir selbst und mit anderen Menschen führen kannst. Let's get ready for love. So, hallo, hallo, schön, dass du zuhörst oder zuschaust. Heute habe ich einen wundervollen Interviewgast bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, es ist eine ganz liebe Kollegin. Dr. Sharon Brehm ist heute bei mir und wir haben ein mega, mega schönes Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Spielchen spielen. Es geht um Dating-Frust und Dating-Drama, etwas, was so viele Menschen kennen. Und wenn du jetzt zuhörst, vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, mit dir wird gespielt, du wirst geghostet, du erlebst viel Drama beim Dating. Vielleicht sagen dir Begriffe wie Zombieing etwas. Wir werden gleich noch erklären, was das ist. Heiß-Kalt-Verhalten, auf die Ersatzbank geschoben werden, nicht wissen, wo man gerade steht. Und die liebe Sharon wird heute so ein bisschen erklären, warum eigentlich diese Phänomene passieren, warum andere Menschen sich uns gegenüber so verhalten und warum wir uns selber so verhalten. Ja, warum ghosten wir? Warum ziehen wir uns zurück oder warum haben wir oft das Bedürfnis nach jemandem und dann doch wieder nicht? Und da gibt es wundervolle Erklärungen dafür. Und da habe ich heute einen ganz, ganz tollen Gast, die liebe Sharon. Dr. Sharon Brehm ist eine wundervolle Kollegin. Sie ist Paartherapeutin mit eigener Praxis in München. Sie ist Autorin und schreibt gerade an ihrem zweiten Buch. Ganz, ganz großartig. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Hello Lovers. Und den kannst du dir natürlich anhören. Der ist in den Shownotes verlinkt. Sharon, schön, dass du da bist.
Stella, danke dir für die Blumen. Ach, das war jetzt eine richtig, richtig nette Ankündigung und ich freue mich total aufs Thema Zombieing.
Ja, Zombieing, vielleicht einmal kurz vorab, um das zu erklären. Das ist ja ein ganz neuer Begriff und man versucht ja viele Phänomene, die heutzutage im Dating passieren, so ein bisschen zu erklären, Begriffe zu labeln, dass wir wissen, wovon wir sprechen, aber viele wissen einfach gar nicht, was das ist. Und der Begriff Ghosting ist ja etwas, was ganz vielen bekannt ist. Das ist, dass sich jemand einfach nicht mehr meldet und wir gar nicht wissen, warum, wieso, weshalb. Manchmal auch aus einer Situation heraus, wo man gar nicht damit gerechnet hat. Und Zombieing ist jetzt eigentlich ähnlich wie Ghosting, nur, dass die Person irgendwann wieder aus der Versenkung, aus dem Grabe sozusagen, aus der Dunkelheit wieder rauskommt, ne?
Ja. Das klingt ganz schön anstrengend.
Ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Und das ist auch etwas, worunter viele meiner Klienten vielleicht auch bei dir leiden. Ja, dieses ständige, da meldet sich jemand und dann wieder nicht. Und kommt plötzlich wieder aus der Versenkung raus und wo man vielleicht gerade mit der Person abgeschlossen hat oder sich für jemand anderen öffnet und zack, ist da wieder jemand.
Total. Und dann plötzlich auch wieder alte Fragen hochkommen von, finde ich den immer noch gut? Findet er mich noch gut? Dann lässt man sich drauf ein, dann zieht die andere Person sich doch wieder zurück und man wundert sich, warum mache ich das überhaupt mit? Warum passiert das? Aber darum soll es ja heute ein bisschen gehen, um das besser zu verstehen, diese ganzen Dating-Dramen.
Genau, es geht um die Dating-Dramen, genau wie du es gerade gesagt hast. Und was sind denn so typische Dating-Dramen? Was gibt's denn da?
Ich meine, das eine hast du ja schon angesprochen, Zombying und Ghosting, dass sich eine Person einfach nicht mehr meldet und man irgendwie zurückbleibt und so ein bisschen lost ist und das auch meistens persönlich nimmt. Ich glaube, ein anderes Dating-Drama ist, dass man sich vielleicht in Menschen verliebt, die sich eigentlich gar nicht binden wollen, die eigentlich unverfügbar sind. Von eigentlich ist die Person in einer Beziehung über, sie weiß noch nicht genau, aber man selbst weiß es und dann schluckt man seine eigenen Bedürfnisse so herunter. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Dating-Drama. Fällt Ihnen noch so ein typisches Dating-Drama ein?
Also auf jeden Fall dieses Spiele spielen, ne? Also dieses Gefühl, die andere Person spielt mit mir und ich muss dann auch spielen. Zum Beispiel, die andere Person meldet sich 3 Tage nicht, dann melde ich mich 5 Tage nicht. Dann meldet sich die andere Person 7 Tage nicht, dann melde ich mich 11 Tage nicht, ne? Das sind so Klassiker.
Ah, ja, ich verstehe, was du meinst. Und wenn die andere Person ein Bild liked, aber mit mir nicht mehr geschrieben hat, was bedeutet das am Ende? So, wir nennen das nämlich Orbiting, wenn du quasi so Likes bekommst, wenn du
Jemand hat
quasi.
die Story geschaut, jemand hat
Genau.
den WhatsApp-Status geschaut.
Genau, aber die Leute antworten auf diese wichtigen Fragen nicht. Und irgendwie hängst du in der Luft.
Ja, Orbiting stimmt, genauso ein neuer Begriff wie Zombying.
Genau, wie so ein kleiner Orbit, wie so ein kleiner Planet, der um dich herum schwirrt, wie so ein kleiner Mond.
Ja, das sind ganz typische Dating-Dramen und Phänomene und natürlich auch, ne, dieses, also im Grunde dieses heiß-kalt, auf und ab, ja, dieses Gefühl, jemand möchte eigentlich nicht wirklich Kontakt und dann kriege ich vielleicht nachts um 2 so ein Booty-Call, ne, so betrunken, jetzt hätte ich Zeit für dich, ja, und man selber macht sich dann vielleicht die totalen Hoffnungen und denkt, oh, endlich meldet sich die Person wieder bei mir und man ist wieder voller Hoffnung, lässt sich vielleicht auch drauf ein und dann ist wieder Funkstille. Ne? Das sind so Sachen, da leiden viele Menschen sehr stark drunter.
Und ich kann auch gut nachvollziehen, dass man sich dann denkt, das muss die Person doch absichtlich machen. Die lässt mich am langen Arm verhungern. Wie kann die das mit sich, also warum macht die das mit mir?
Und meine Freunde fragen vielleicht, warum lässt du das mit dir machen? Ja, das ist ja der Klassiker, ne? Und das ist ja auch immer so schön. Woran merke ich eigentlich schon, dass vielleicht eine Dating-Situation nicht so gut ist, mir nicht so gut tut? Oft merke ich es daran, dass ich Dinge nicht erklären kann und dass ich anfange, zum Beispiel Freunde zu fragen. Ne? Findet ihr dieses Verhalten auch seltsam? Warum macht Person XY dies und das? Daran merkt man oft schon, weil meistens, wenn man eine sichere Bindung eingeht und man ein gutes Gefühl hat, dann fragt man nicht. Man spürt, der andere ist verfügbar. Ja, da ist jemand, die Person ist verlässlich für mich da. Aber meistens dann, wenn andere Dinge tun, die unerklärbar sind, dann fangen wir an, uns Freunden zuzuwenden. Und da kommt natürlich dann auch oft die Frage, ja, warum lässt du das denn mit dir machen? Und das können wir auch oft gar nicht wirklich erklären, ne?
Wir erklären das, glaube ich, dann ganz oft, weil so geht es meinen Klientinnen und Klienten so, dass die andere Person einfach so unglaublich ist und so toll und dass sie eine ganz, ganz tolle Seite hat und man deswegen nicht loskommt. Aber das lässt einen dann trotzdem auf eine gewisse Art und Weise zurück. Man kann es ja trotzdem nicht verstehen und fühlt sich manchmal einfach nur verwirrt und manchmal fühlt man sich verarscht. Oh, darf ich das im Podcast sagen?
Auf jeden Fall. Bitte, bitte.
Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ich glaube, also
Ja.
ich kenne das, ich weiß nicht, ob du das kennst aus früheren Zeiten. Ich kenne das auch und bin aber froh, dass ich dann auf die Bindungstheorie gekommen bin, weil die hat mir tatsächlich eine Alternative gezeigt.
Das ist so spannend und darum geht es heute. Du bist nämlich auch eine Expertin im Bereich der Bindungstheorie. Du hast sogar ein Buch geschrieben. Dieses Buch nennt sich Smart Loving. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, Das ist das Buch, das ich in meinem Bücherschrank hier in der Praxis stehen habe. Smart Loving heißt es, wie wir echte Liebe finden. Und da geht es ganz viel um die Bindungstheorie und auch Bindungsstile. Und du erklärst auch verschiedene Dating-Phänomene und Dating-Dramen, ne, damit. Und darüber möchten wir heute so ein bisschen sprechen, weil das kann sehr nützlich sein, dadurch sich selber und andere besser zu verstehen und einordnen zu können. Magst du dazu vielleicht mal einfach ein bisschen was erzählen?
Genau, vielleicht erzähle ich, um das so ein bisschen bildlicher zu machen, warum für mich das so hilfreich war, in die Bindungstheorie überhaupt reinzukommen. Weil ich, als ich jünger war, inzwischen nicht mehr, weil jetzt habe ich das Wissen ja, mir kam es so normal vor, dass diese Spielchen gespielt werden. Und mir war es, also, dass man sich rar macht, dass die andere Person sich rar macht, dass man das Gefühl hat, man, eigentlich soll man sein Herz öffnen, aber gleichzeitig wird man verletzt. Auch diese gemischten Na Signale, dieses heiß-kalt, ich habe das wie alle anderen auch erlebt und ich dachte auch, das ist einfach so, das ist einfach die Welt, in der wir gerade sind. Und mir war nicht bewusst, dass mein Verhalten, auch das Verhalten der anderen, mit einem unsicheren Bindungsstil zusammenhängt. Die Bindungstheorie, und deswegen, das ist ein weiterer Grund, warum ich die gut finde, die ist nämlich sehr, sehr lange und oft erforscht worden. Die unterscheidet zwischen vier verschiedenen Bindungsstilen. Und ein Bindungsstil, der heißt, das ist ein sicherer Bindungsstil, das sind Menschen, die sind eigentlich sehr entspannt, die ruhen in sich, die nehmen Dinge nicht so ernst, die würden sich auch niemals auf Spielchen im Übrigen einlassen. Das sind die Menschen, die sich anschauen und sagen, warum machst du das eigentlich? Dann gibt es diejenigen Menschen, die dazu neigen zu ghosten. Das sind diejenigen Menschen, die plötzlich vom Erdboden verschwinden, aber gleichzeitig sich irgendwie die Nähe wünschen. Und du hast das Gefühl, wenn ihr zu zweit seid, dann ist die Person total sanft und offen, aber plötzlich verschwindet die wieder. Und gerade wenn es unglaublich schön ist, verschwindet die. Wir nennen das in der Bindungstheorie, die hat einen vermeidenden Bindungsstil. Ich sage, das ist ein Rebel. Und dann gibt es Menschen, die sind ein bisschen wie so Carrie Bradshaw und wie eigentlich jeder andere, keine Ahnung, Soap-Star, die so ein Herz so ganz offen hat und total romantischen Vorstellungen bereit ist, für die Liebe, keine Ahnung, Berge zu versetzen, total loyal ist, so an das Gute im Menschen glaubt, aber irgendwie auch immer wieder am langen Arm verhungert oder irgendwie das Gefühl hat, sie geht leer aus. Und das ist ganz oft ein ängstlicher Bindungsstil. Ich sage Glieder. Und der vierte Bindungsstil ist so eine Kombination aus ängstlich und vermeidend. Das ist, ich stelle mir die oft vor, ich stelle mir oft vor, ich meine, ich hatte Kurt Cobain oder Amy Winehouse nicht bei mir in der Praxis, aber das ist es so ein bisschen. Also auf der
Kannst du
einen Seite,
beschreiben, wie das ist?
da bist du auf der einen Seite, ist da so eine Zerbrechlichkeit und so ein, ich wünsche mir Liebe, aber gleichzeitig komm mir bitte nicht zu nah. Und wenn du mir zu nah kommst, dann macht das auch was mit mir, dann macht mich das auch sehr, 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 sehr nervös. Und das sind auch zum Beispiel auch People-Pleaser. Auf der einen Seite für alles, für alle anderen ganz, ganz viel machen. Aber gleichzeitig, wenn du ihnen dann zu nahe kommst, auch überfordert sind.
Spannend,
Das heißt, das
sehr, sehr
sind die
schön.
Bindungsstile.
Ja, und das ist, also ich finde das so schön, dass du das nochmal zusammengefasst hast, weil das begleitet uns schon. Und ich finde auch, wenn man das Wissen hat, wie du schon gesagt hast, man betrachtet die Dinge anders, also im Freundeskreis oder auch, ne, wenn man mit Klienten arbeitet, dass man natürlich ganz anders auch schaut, aha, okay, ne, was könnte das für ein Bindungstyp sein? Ich arbeite ja auch ganz viel immer mit den frühkindlichen Erfahrungen und da kommt natürlich dann auch immer ganz viel zutage und lässt sich natürlich erklären, warum habe ich das eigentlich, dass ich mir einerseits Nähe wünsche, auf der anderen Seite es aber gar nicht zulassen kann. Ja, jetzt ist es natürlich auch so, du hast schon ein bisschen angedeutet, dass die sich auch ein bisschen anziehen, ne? Ja, wer zieht sich denn da so besonders an?
Zwei, eine Paarung, die man super, super oft sieht, das sind, ist auf der, da ist auf der einen Seite ein ängstlicher Bindungsstil, also ein Leader, wie ich es in meinem Buch schreibe, und auf der anderen Seite ein vermeidender Bindungsstil, nämlich ein Rebel. Und das ist auf der einen Seite dieser sehr, sehr romantische Typ, der an die Liebe glaubt, der so ein offenes Herz hat, der loyal ist, aber manchmal auch, und so kommt das, so wirkt das auf die andere Person, wie Erwartungen hat. Die sind vielleicht gar nicht immer ausgesprochen, aber da schwingen manchmal so Erwartungen mit. Einfach nur, weil man so ein Bild hat von, wie kann Romantik aussehen. Und auf die andere Seite wirken diese Erwartungen manchmal so, als wäre das zu viel, zu eng. Und jetzt muss ich dem Bild entsprechen, dass ich vielleicht gar nicht immer halten kann. Ich kann nicht immer zugewandt sein oder ich brauche auch mal Zeit für mich. Ich kann nicht komplett in diese Nähe reingehen. Aber oft hat dieser vermeidende Bindungsstil nicht gelernt, wie er es kommunizieren kann.
Ja.
Der hat nämlich gelernt, deswegen der Name, ich vermeide das lieber. Es ist doch viel besser für dich, wenn ich dich dafür bewahre, dir zu sagen, was mir nicht an dir gefällt. Und wenn ich mich stattdessen lieber rausziehe.
Warum, also ich habe gerade die Stimme meiner Follower und Klienten im Kopf, die solche Fragen oft stellen. Warum ist es so, dass ich mich bei jemandem so wohlfühle und wir so viele tolle Stunden miteinander verbringen? Und wie kann die gleiche Person sich danach nicht mehr bei mir melden?
In der Bindungstheorie oder in der, also wir würden sagen, das ist wie so ein Verletzlichkeitskater. Gerade weil es so schön war, gerade weil es so verbunden, also war, zieht sich die andere Person zurück. Wenn es jetzt nicht, also für eine Person mit einem vermeidenden Bindungsstil, die wollen natürlich auch Verbindung und Nähe, so wie alle auf der Welt, das ist menschliches Grundbedürfnis. Und wenn es aber sehr, sehr schön mit dir war und wenn es sich sehr verbunden mit dir angefühlt hat, und vielleicht auch noch der Sex sehr, sehr gut war, dann ist das gefährlich. Weil dann könnte ich verletzt werden. Wenn du mir egal wärst, naja, dann kann ich dich auch morgen nochmal sehen, weil es mich nicht bedroht. Aber weil es so schön mit dir ist, ist es viel, viel bedrohlicher und deswegen kann ich mich nicht auf dich einlassen. Und das muss ich erstmal mit mir selber irgendwie strukturieren, ordnen, irgendwie klarkommen.
Und das kann manchmal... Ja, und das kann manchmal Tage, Wochen oder Monate dauern und dann passiert sowas wie Zombieing, dass die Person plötzlich wieder rauskommt, ne, aus dem Loch, sag ich jetzt mal, ne?
Weil es war ja trotzdem schön mit dir.
Ja, und das heißt ja auch nicht, dass die Person dich dann vergessen hat, ne? Nee. Sondern vielleicht sogar sehr viel an dich gedacht hat.
Genau. Also gerade, dass sie, also, und das ist das Spannende, für Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil. Also wenn dieses Heiß-Kalt-Verhalten, die meinen das nicht böse. Das ist auch nicht, weil die sagen, ich bin eigentlich psychopathisch veranlagt und möchte, dass mein Gegenüber leidet, ganz im Gegenteil. Ein Thema ist ganz, ganz oft, dass da ein, wie soll ich sagen, wenn du ein bisschen dich, wenn du nicht mehr so nah bist, dann geht es denen besser. Und dann fühlen die sich wieder wohl. Kannst du dir so vorstellen. Vielleicht findest du es gut, wenn es so eng, wenn es ganz, ganz eng ist. Aber die finden es eigentlich besser, wenn es ein bisschen mehr Distanz zwischen euch gibt. Und dann kommt ihr euch näher und näher und näher. Und dann merkt die Person, oh, das ist mir zu eng, sie geht weg. Dann kommt sie näher, näher, näher. Und zu eng, dann geht sie wieder weg. Näher, 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 zu eng. Bis du irgendwann sagst, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Und dann gehst du von dir aus weg und dann sagt die Person, oh, das ist jetzt angenehm, jetzt kann ich mir näher kommen.
Ja.
Und dann denkst du dir, ach, super, ja. Kann ja doch, die kann ja doch nahe kommen, die will mich ja. Und dann kommst du wieder dir. Und dann geht die Person wieder weg.
Wie Katz und Maus. Ja. Katz und Maus. Und wenn du ganz den Rücken zuwendest, dann sprintet die andere Person, ne? Und sagt, aber ich will dich doch nicht verlieren. Ne?
Ja, die wollen dich wirklich nicht verlieren. Also,
ja. Ja.
Die finden sich ja trotzdem gut, aber die haben Angst vor der Nähe.
Ja.
Nähe bedeutet, ich könnte verletzt werden, ich könnte dich verletzen, da sind Erwartungen, die ich nicht erfüllen kann. Alles Mögliche.
Ja. Das ist spannend. Ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, der hieß Bindungs- und Verlustangst, eine unfassbare Anziehung. Und das ist ja genau der Punkt, ne? Das ist, dass dieser vermeidende und dieser ängstliche Bindungsstil, weil da ist es ja das, was dem einen am meisten Angst macht, ne, und das Schutzverhalten, das daraus resultiert, ist das, was den anderen dann wieder am allermeisten triggert, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, wenn dann quasi der eine Teil in die Vermeidung geht und sich ein bisschen verabschiedet, dann setzt Panik beim ängstlichen Bindungstyp ein. Ne?
Genau, und der Schutzmechanismus vom ängstlichen Bindungsstil ist, lass uns drüber reden, ich zeige dir mein offenes Herz, ich erkläre dir, was ich brauche, ich stelle Erwartungen, ich gebe dir ein Ultimatum, ich drohe, ich mache dich eifersüchtig, ich zeige dir, was du verpasst. Das sind die typischen Schutzmechanismen von so einem ängstlichen Bindungsstil.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil viele würden jetzt denken, dass man dann eher ins Klammern geht, ne? Aber das ist nicht unbedingt so. Es kann auch sein, dass ich dann, ne, mich wieder versuche, interessant zu machen.
Genau. Also Klammern auch ganz oft, dass ich festhalte und eben diese tiefe Gespräche haben möchte. Aber manchmal versuche ich zu zeigen, was verpasst du eigentlich? Ich bin nämlich ganz, ganz toll. Und Vermeidung ist so ein typischer Schutzmechanismus von dem vermeidenden Bindungsstil. Aber auch zum Beispiel so negative Vergleiche. Wenn die andere Person immer wieder sagt, wie toll die Ex-Freundin war. Oh, was war das? Ist so typisch, also bleibt dann zwar körperlich präsent, aber mental schießt man sich weg. Vermeidungsverhalten. Oder Dinge zu rationalisieren, also nicht mehr zu fühlen, sondern gute Argumente für Dinge zu finden. Deine Gefühle vielleicht wegzureden. Zu sagen, wir müssen sachlich sein. Das ist auch, also, das ist auch so ganz, ganz typisch. Wenn man eben nicht ins Fühlen kommt.
Könntest du ein Beispiel nennen dafür?
Beim Dating? Zum Beispiel, wenn man dann so auf die Idee kommt, Freundschaft plus, das wird dann oft aus einer ganz rationalen Perspektive begründet. So, wir sind hier gut befreundet, der Sex ist ja auch ganz fabelhaft. Und Gefühle habe ich ja keine.
Ah ja. Ja, verstehe. Und das kommuniziere ich dann auch der anderen Person so, damit das alles quasi sachlich, fachlich korrekt ist.
Genau, oder ich habe sachlich, fachlich gesagt, verlieb dich nicht in mich, weil ich bin ganz schlecht. So, welche Gefühle damit schwingen. Oder dass die andere Person dafür auch trotzdem schon Gefühle hat. Oder dass ich dann trotzdem, das wird alles ausgeblendet.
Ja, das ist natürlich das, was viele spüren auf einer nonverbalen Ebene, dass die, ne, wenn ich dann mit den Menschen spreche, dass sie sagen, aber ich spüre doch. Die Person sagt zwar XY, aber ich spüre doch, dass es so und so ist. In beide Richtungen. Ne? Manche Personen, die dir sagen, sie haben Gefühle, verhalten sich aber überhaupt nicht so. Und andere, die sagen, sie haben gar keine Gefühle, verhalten sich aber so, als wärt ihr schon 20 Jahre verheiratet. Ne?
Genau, es ist wie so eine Trennung zwischen Herz und Verstand. Es gehört nicht mehr zusammen. Und dann sprechen wir oft eben davon, es wird so rationalisiert.
Ja.
Du erklärst dann deine Gefühle. Aber vor allem bist du im Kopf mit dem, was gut und richtig und sinnvoll ist oder was.
Na klar. Das ist auch der Klassiker von den Menschen, mit denen ich arbeite. Natürlich, Stella, weiß ich das, dass das so und so ist. Aber ich kann es nicht ändern oder ich fühle es ja trotzdem so. Ne? Und ich weiß, dass es nicht richtig ist, dass ich immer wieder ans Telefon gehe und immer wieder antworte und immer wieder nachts hinfahre. Aber ich kann nicht anders. Ne?
Und das ist ganz spannend, weil die können wirklich nicht. Weil das, was dich hier antreibt als vermeidender Bindungsstil, also wenn du diejenige Person bist, die klammert, das, was du spürst, ist eine krasse Angst. Du hast eine krasse, krasse Verlustangst. Und dann allein den Namen von der Person auf dem Display zu sehen, das löst die Angst. Deswegen hat man auch manchmal das Gefühl, man ist verliebt. Aber eigentlich ist man nicht verliebt, es fehlt nur plötzlich die Angst.
Das ist etwas so Schönes, was du gerade sagst, das erkläre ich ja auch so oft. Deswegen werden ja oft sichere Bindungen als langweilig eingestuft, weil genau der Angstfaktor fehlt.
Ja, du denkst, da sprudelt ja gar nichts, aber Beziehung, also so eine glückliche Beziehung, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn dein Partner, also nur dadurch, dass wir jetzt in einer offiziellen Beziehung sind, ändert sich ja nicht schlagartig der Bindungsstil der anderen Person. Also deswegen hat die Person nicht trotzdem mehr emotionale Intelligenz oder ist emotional präsenter oder ist liebevoller, sondern es zieht sich ja weiter, egal welches Label wir haben.
Ja.
Und ich merke, in einer Beziehung zu sein, die sich eben sicher anfühlt, wo es eben nicht um Unsicherheiten geht. Sonst, also, wenn ich das nicht hätte, könnte ich kein Buch schreiben und eine Praxis führen und nebenbei Freunde treffen. Und ich wäre die ganze Zeit damit beschäftigt, mit meiner Angst.
Es kostet so viel Energie. Ja. Es kickt auch ein bisschen, aber es kostet unfassbar viel Energie. Ne? Das ist so dieses, ich kann an nichts anderes denken.
Total. Und ich verzehre mich so danach.
Ja.
Und vor allem habe ich das Gefühl, ich bin das Problem. Weil mit einem ängstlichen Bindungsstil beziehe ich nämlich auch alles viel eher auf mich. Ein vermeidender Bindungsstil, die haben eher ein negatives Bild von der Welt. Die haben eher das Gefühl, die Welt ist irgendwie ein schlechter Ort, ich kann anderen nicht vertrauen. Ein ängstlicher Bindungsstil, der zweifelt viel eher an sich. Der denkt sich, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug. Ich bin nicht schön genug, ich bin zu viel, ich bin zu wenig.
Das ist so spannend, wenn ich mir das vorstelle. Da daten sich zwei Personen und die eine Person hat Angst zu vertrauen und hält deswegen auf Abstand. Und die andere Person denkt, ich bin für denjenigen oder diejenige nicht schön genug oder nicht toll genug. Ne?
Genau, und deswegen hält er mich auf Abstand.
Ja.
Oder sie.
Und so, genau, und so bleiben beide in ihrem Modus und im Worst Case gehen sie dann auseinander und beim nächsten Date wird es wieder so gemacht, ne? Weil man zieht ja auch immer wieder ähnliche Menschen an, ne?
Bis man es verstanden hat.
Korrekt. Deswegen haben wir auch diese Folge hier heute aufgenommen, in der Hoffnung, dass es möglichst viele Menschen hören und denken, aha, so funktioniere ich oder so funktioniert mein Gegenüber gerade, ne?
Ja, weil mein Bindungsstil, den habe ich mir ja selten ausgesucht. Den habe ich, also das ist nicht etwas, was über mein Geburtsdatum errechnet wird, sondern das bekomme ich durch eben die Beziehung zu meinen Eltern mit oder durch frühere Beziehungen in Partnerschaften. Da kann ich nämlich ganz schnell, bin ich liebenswert, werde ich geliebt, bin ich sicher, ist hier Platz für meine Emotionen, werde ich akzeptiert, kommt es zu, also Es ist besser, wenn ich Dinge vermeide. Vermeiden vielleicht meine Eltern auch schon schwierige Gespräche, also vermeide ich das auch.
Ja, ganz wichtige Themen. Wie ist es denn mit dem Mischtyp, ängstlich vermeidend? Ja, wie, wenn ich so jemanden date oder ich vielleicht auch selber mich so verhalte, wie läuft es ab beim Dating? Wie merke ich das? Kannst du da konkrete Beispiele nennen? Das ist ja jetzt nicht nur vermeidend, ne? Das ist
beides. Ich merke das ganz oft bei Personen, die sich dann selbst sabotieren. Das ist das eine, was ich manchmal merke, dass Menschen sagen, ich will eigentlich die Nähe. Und dann kommen wir auch in die Nähe, aber dann kommt was zurück. Ich wünsche mir die Liebe und ich will das. Und dann kommt aber jemand, der sagt, ich liebe dich. Und dann sagen sie, nee, du nicht.
Ja.
Du nicht. Du kommst mir nicht viel zu nah. Und dass da jetzt wirklich jemand mich lieben und gut finden könnte, dann bist du ja auch ein bisschen Mischugge. Mit dir kann was nicht stimmen, wenn du mich gut findest.
Ja.
Aber eigentlich wünsche ich mir Liebe. Oder was ich auch manchmal erlebe, die gehen so mit und zeigen überhaupt nicht, dass sie Bedürfnisse haben. Die erlauben, dass die andere Person immer wieder über ihre Bedürfnisse geht. Egal, ob das jetzt jemand ist, der ihnen eigentlich viel zu nahe kommt und zu viel fordert. Oder dass sie jemanden daten, der dieses Bedürfnis nach Nähe komplett nicht lebt. Und dann verhungern die. Und das tragen die so lange mit. Und es kann ganz schnell gehen, dass das dann so umkippt. Und dann laufen die weg.
Das ist schön, dass du das ansprichst, Sharon, weil ich bekomme manchmal Nachrichten oder arbeite auch manchmal mit Menschen und dann kommt, ich dachte, jetzt habe ich endlich jemand mit einer sicheren Bindung kennengelernt und es waren nur Green Flags und alles war perfekt, genauso wie du es immer in deinen Post beschreibst und zack, hat die Person eine 180-Grad-Drehung gemacht und ist weg. Erkenne ich nicht mehr wieder. Ne? Das, könnte das sowas erklären?
Genau, dann habe ich vielleicht jemanden getroffen, der seine eigenen Bedürfnisse so weit weggeschoben hat, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Der aber dann gemerkt hat, oh, für meine Bedürfnisse ist nicht so viel Platz. Ich laufe lieber weg. Das wird mir jetzt doch zu viel. Oder ich finde dich gut und ich will die Nähe. Oh Gott, jetzt wird es mir doch zu nah. Aber ich weiß nicht, wie es ist einmal. Ich weiß nicht, wie es gut kommunizieren kann.
Und statt es zu lernen oder in den Konflikt vielleicht auch zu gehen, gehe ich dann lieber. Oder gehe in die Vermeidung.
Und das ist, glaube ich, für alle drei unsicheren Bindungstypen tatsächlich der Fall. Die haben nämlich oft nicht gelernt, wie sie da gut in eine Verbindung gehen können bei solchen schwierigen Themen. Also Menschen, die vermeiden, die haben ganz oft auch gar keine Lust auf Konflikte. Das heißt, mit denen ist es schwer. Menschen, die ängstlich sind, da erlebe ich es eher, dass sie sagen, ich habe Angst, dass für meine Bedürfnisse kein Platz ist. Und die dann vielleicht auch sogar wütend oder fordernd wirken. Und Menschen mit einem ängstlich vermeidenden Bindungsstil, die wissen ganz oft gar nicht, was ihre Bedürfnisse wirklich sind, bis es dann eigentlich schon im hochroten Bereich ist. Und dann kippen sie in die andere Richtung.
Ja. Das hast du so schön zusammengefasst. Und na, für all diejenigen, die sich jetzt fragen, wo kommt sowas her? Na, das kommt oft aus der Kindheit. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause ganz früh schon gelernt habe, dass für meine Bedürfnisse kein Platz ist. Ja. Oder vielleicht wurde ich zum Beispiel auch für bestimmte Emotionen oder Bedürfnisse bestraft. Sowas gibt's auch. Ne? Und dann lerne ich, wenn ich meine Bedürfnisse kommuniziere oder zeige, dann passiert was. Zum Beispiel Liebesentzug. Ne? Und sicher gebundene Kinder haben ja zum Beispiel gelernt, ich kann richtig ausrasten und richtig einfordern und mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, nein, ich will das nicht und die Mama ist blöd und die hat mich trotzdem lieb. Ja. Und ich werde trotzdem geliebt, obwohl ich gerade mal so richtig eins rausgelassen habe. Ne?
Ja. Trotzdem akzeptiert und natürlich alles in einem Rahmen, was auch Grenzen hat, also auch ein sicher gebundenes Elternteil. Also da geht es nicht darum, dass man alles mit sich geschehen lässt.
Nein.
Überhaupt nicht, aber da ist dann trotzdem die Bottomline immer, du gehörst zu uns. Und es kommt auch nicht zu so emotionalen Traumata.
Ja.
Also und auch sowas wie, meine Eltern sind unberechenbar. Ich weiß nicht, ob meine Mutter heute drauf ist oder ob es ihr nicht so gut geht. Menschen, die in dem nicht so sicheren Bindung aufgewachsen sind, die können das oft an den Schritten, an den Geräuschen im Hausflur, können die erkennen, ist heute ein guter Tag oder ein schlechter Tag.
Oh, diese Geschichten kenne ich so gut, ne? Ich habe schon am Türöffnen, wenn der Papa nach Hause gekommen ist, habe ich schon gewusst, ne, ob es heute gut ist oder nicht. Ganz häufig höre ich diese Geschichten, ja.
Genau, und dann lernst du mit sowas, mit solchen Erfahrungen lernst du, oh, das sind die Menschen, die ich liebe, das ist Liebe. Ja. Aber ich merke auch, Liebe ist nicht sicher.
Ja.
Bei Liebe gibt es Gewalt, bei Liebe gibt es Angst. Diese zwei Emotionen, die laufen irgendwie miteinander mit.
Ja. Und man muss auch hier sagen, weil viele sagen dann, ja, bei mir gab es aber keine Gewalt und bei mir war das alles nicht. Warum habe ich das trotzdem? Manchmal sind es gar nicht so verheerende Sachen. Ja? Es ist oft einfach auch, dass wir in unseren kindlichen Erklärungen manchmal auch denken, dass wir so nicht sein dürfen oder dass wir auch von selber natürlich Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ich muss die Mama jetzt entlasten. Und für mich macht das dann total viel Sinn, als Kind. Ja. Ne, vielleicht hätte die Mama das gar nicht so gebraucht, wobei natürlich ein Teil sicherlich, weil sonst wäre es gar nicht aufgekommen. Und manchmal sind es kleine, subtile Dinge, die dazu geführt haben. Nicht unbedingt immer ne, total krasse Hierarchien und autoritäres Machtverhalten oder sowas zu Hause. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, ne, bei mir war doch nicht total Chaos und warum habe ich das trotzdem? Ne?
Weißt du, was aktuelle und moderne Forschung wissen sogar heute, dass es nicht nur darum geht, dass du keine negativen Erlebnisse hattest, sondern auch das Fehlen von positiven Momenten führt, kann sich traumatisierend anfühlen oder traumatisierend wirken. Also wenn du keine Liebe bekommen hast, ne, keine Anerkennung für das, dass du gut bist, keine Akzeptanz dafür, dass du bist, wie du bist, auch wenn du nicht gelernt hast, dass du Fehler machen darfst oder dass du selber Entscheidungen fällen darfst, dass die gut sind. Wenn die, solche Sachen fehlen, das ist genauso traumatisierend oder kann genauso traumatisierend sein. Also
absolut. Wow, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Und ich kann es nochmal sagen, also wer da jetzt gerade zuhört und Interesse hat, mehr gibt es in dem Buch Smart Loving von dir, Sharon. Da hast du ganz viel auch darüber geschrieben. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wenn ich jetzt dazugehört habe und merke, oh, ich glaube, ich bin so, ich spiele Spielchen oder ich mache mich immer rar bis zum geht nicht mehr, damit jeder süchtig nach mir wird, weil dann bin ich mir ganz sicher, dass ich geliebt oder gemocht werde. Oder ich habe gerade so einen Fall, dass ich leide, weil jemand gefühlt mit mir spielt, auch wenn es nicht absichtlich ist. Was kann ich tun? Was kann ich machen?
Also die ganz viele Sachen, die ich machen kann. Vielleicht eine Sache. Ich versuche mal drei Sachen. Mich auf drei Sachen zu beschränken. Ah, ja. Das ist schwer. Okay, welche drei nehme ich? Okay. Eine Sache ist tatsächlich, dass ich andere Menschen date. Dass ich aus meinem Muster ausbreche. Denn wenn ich mich auf andere Menschen einlasse und mit anderen Menschen andere Erfahrungen mache, dann verändert sich auch mein Bindungsstil. Also wenn ich mich plötzlich auf Menschen einlasse, die mir vielleicht in Anführungsstrichen langweilig vorkommen, die aber eigentlich nur sicher gebunden sind und die mich quasi akzeptieren, so wie ich bin, die verfügbar sind, die da sind, dann merkt mein Nervensystem, oh, das ist aber eigentlich auch ganz gut. Vielleicht möchte ich das auch weitermachen. Ja. Und wenn ich dann nicht so getriggert bin, also wenn meine Angst nicht so groß ist, weil die andere Person sich nicht zurückziehen muss, weil sie sicher gebunden ist, dann bin ich vielleicht auch nicht dauernd in diesem lauf nicht weg. Das heißt, bei der Partnerwahl einfach aufzupassen, zu schauen, auf wen lasse ich mich ein, an wen schenke ich mein Herz, da haben wir natürlich die Verantwortung für.
Ja.
Also es ist schon auch, dass wir manchmal Menschen unbewusst gut finden.
Absolut. Und für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ja, aber die Guten, in Anführungsstrichen, die finde ich immer langweilig und die finde ich nicht interessant und auf die habe ich keine Lust, da gibt es von mir ein Webinar, das heißt Dating the Good Guys. Und das ist einmal im Jahr, findet es statt. Und vielleicht bist du ja beim nächsten Mal dabei, weil da erkläre ich nämlich ganz genau, wie wir das ändern können, dass wir eine Offenheit haben für genau diese Menschen, mit denen wir sichere Bindung erleben können.
Oh, wie cool, Stella, das klingt richtig, richtig gut. Dating the Good Guy.
Dating the Good Guys, ja. Und das kann man natürlich, also das ist für Männer und Frauen, ja, the Good Guys ist sozusagen einfach generell, ne, die Guten. Und the good ones, genau. Und es macht sehr viel Spaß. Es hat beim letzten Mal sehr viel Spaß gemacht und bei sehr vielen natürlich auch ganz tolle Erkenntnisse zum Vorschein gebracht. Genau.
Sehr cool. Genau, mega cool, dass man sich da einfach drauf einlässt. Dann der zweite Teil oder der zweite Tipp, den ich so mitgeben möchte, ist, wenn du nicht jemanden daten kannst, der einen sicheren Bindungsstil hast, dann musst du zum sicheren Bindungsstil werden. If you can't date a secure one, be the secure one.
Yes.
Das bedeutet, dass du quasi an deiner Verlustangst oder an deiner Bindungsangst arbeitest, dass du schaust, was triggert dich, wie gehst du damit um? Gibt es vielleicht andere Verhaltensweisen? Kann ich da in einen offenen Dialog gehen, damit sich da was verändert?
So toll, Sharon, dass du genau diesen Punkt anbringst. Bin dir so dankbar, weil es heißt ja oft, oder oft ist dieses Ohnmachtsgefühl, man kann nichts tun und ich kann schon was tun. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich gerade in einer Partnerschaft bin oder nicht. Ich kann an diesen Themen sehr wohl arbeiten. Und ne, es ist ja schon auch so, dass wenn ich selber ein ungesundes Datingverhalten an den Tag lege, ich Spielchen spiele, dass tatsächlich auch Menschen mit einem sicheren Bindungsstil auch irgendwann gehen. Ne? Weil die lassen das nicht bis Ultimo zu, weil die haben auch, die können gesunde Grenzen setzen. Die sagen dann irgendwann, okay, wenn du nicht möchtest, dann bin ich auch weg. Ne? Das passiert manchmal und dann sind Menschen sehr traurig, dass sie sagen, jetzt habe ich irgendwie, habe ich übertrieben und jetzt ist der Mensch weg. Ne?
Ah, gut, dass du es sagst. Und das ist, glaube ich, auch echt etwas, was ich ganz spannend finde bei diesem sicheren Bindungsstil. Die lassen nicht alles mit sich machen.
Nee.
Also die sind offen und die sind zugänglich und die können sich um ihre eigenen Emotionen gut kümmern und die wissen,
Ja.
was ihr Wert ist. Und by the way, allein das ist doch schon wahnsinnig sexy.
Absolut
Und
sexy.
es ist super sexy. Aber die lassen, also wenn du mit den Spielchen spielst, dann sind die weg.
Ja.
Die schauen
Danke,
sich
dass du
das
das sagst, ja.
so, warum sollte ich das machen? Weil die wissen ja um ihren Wert.
Und
Die
das ist
müssen sich
etwas
nicht beweisen.
absolut. Und jetzt komme ich auch auf einen wichtigen Punkt. Gut, dass wir darüber sprechen, weil ich habe dann ganz oft dieses, ja, die sind so needy und die sind so bedürftig. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen dem sicheren Bindungstypen und dem unsicheren, ne? Dass die wirken vielleicht erstmal gleich. Die sind verbindlich. Ja, die sind auch bereit, in Vorleistung zu gehen, auch sehr viel zu geben, sehr viel zu tun. Ja, aber die haben diese Grenze irgendwann. Und ne, diese Bedürftigkeit kommt ja aus der Verlustangst heraus. Und das ist das nämlich, was fehlt. Das heißt, wenn ich jemanden verlustängstlichen date, dann kommt, wenn ich zum Beispiel in den Rückzug gehe, kommt das Panikverhalten. Der sicher gebundene kann einen Rückzug easy verkraften, mal aushalten. Ne? Aber wenn ich es übertreibe, wird die Person auch irgendwann sagen, okay, ne, da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte ja mit dir in Verbindung gehen. Aber so kleine Erschütterungen machen da eigentlich nicht so viel aus. Und da merkt man meistens den Unterschied, ne? Weil ich werde oft gefragt, woran merke ich denn, ob es jetzt ein sicherer Bindungstyp ist oder ob das jetzt einer ist, der total bedürftig ist, was ich dann wieder un
Total ein sicherer Bindungsstil im Vergleich zu so einem ängstlichen Bindungsstil. Es ist einmal auch die Art und Weise, wie Bedürfnisse kommuniziert werden. Bei einem ängstlichen Bindungsstil ist ganz viel, ich möchte dich, also was fühlst du? Du musst mir deine innere Welt erklären. Hier ist mein Herz. So, siehst du nicht, wie toll ich bin? Bei einem sicheren Bindungsstil, wenn du da dich. Wenn du da nicht committed, also wenn du dann irgendwann nicht committed bist, dann sagen die, naja, das ist dein Leben, es ist total okay, wenn du Zeit für dich brauchst, es ist total okay, wenn du halt dein Leben für dich liebst, weil auch ich das machen möchte, auch ich brauche manchmal Zeit für mich. Aber bottom line, werd dir halt bewusst, was du möchtest.
Ja, genau.
Und
Und
wenn
dann
ich
ist es
nicht
auch
weiß,
irgendwann
was.
take it or leave it, ne?
Genau. Und da gibt es dann auch. Kein, also natürlich würden die vergeben, aber erst wenn sie sehen, dass du deine Arbeit gemacht hast.
Ja.
Die würden nicht sagen, also
Ja.
die sagen nicht, oh, jetzt hat er sich um 2 Uhr morgens gemeldet, endlich meldet er sich, weil die keine Angst hatten, den zu verlieren.
Ja.
Sondern die schauen sich das an und denken sich, Entschuldigung, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Das
Ja.
ist ein Riesenunterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Ganz klar. Ne? Oder da kommt dann auch sowas wie, du melde dich gerne morgen, dann, wenn du wieder nüchtern bist, dann können wir vielleicht einen Termin finden. Ne? Und wenn ich ängstlich bin, dann, wo soll ich hinkommen? Ich bestelle sofort ein Taxi. Ne?
Genau, I'm
Und
ready.
zack, I'm ready. Ich hab Wochen gewartet, dass du anrufst. Ja.
Genau.
So schön beschrieben. Jetzt noch der Punkt 3, Sharon.
Der Punkt Nummer 3, was ist das Dritte, was man gut machen kann? Ich glaube, wenn man auch in sich diese inneren Anteile wirklich nochmal, auch so Glaubenssätze sich anschaut.
Oh ja.
Ne, weil gerade mal so im ängstlichen Bindungsstil, da laufen ganz viele negative Glaubenssätze, aber auch ganz viele, so ich sag mal, Erwartungen mit. So, wenn er mich lieben würde, dann macht er das und das. Liebe ist, wenn er mir jeden Tag schreibt. Liebe ist, wenn wir ganz viel miteinander machen. Oder ein, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht was auch immer genug. Und an diesen Sachen können wir arbeiten, weil wir haben es jetzt in diesen Beispielen, glaube ich, so ein bisschen auch schon rübergebracht. Bei so einem sicheren Bindungsstil, dann nimmt man die Sachen nicht so persönlich, weil man eine ganz andere, ich sag mal, Musik laufen lässt im Hintergrund. So, also Glaubenssätze sind für mich oft wie so ein Soundtrack, der irgendwie, du läufst durch so einen Wald und dann hast du irgendwie so einen Soundtrack. Und mit einem sicheren Bindungsstil, und wenn du aber einen anderen Soundtrack laufen lässt, weil du einen anderen Bindungsstil hast, dann bewertest du Dinge anders. Dann siehst du die nicht mehr als Angriff, dann siehst du die nicht mehr als, oh Gott, jetzt wird die Person sich nie wieder melden und kannst deswegen auch anders damit umgehen.
Hast du so schön gesagt. Ja. Und gerade bei den Glaubenssätzen, hier sind einfach auch wirklich die Basics. Ja. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, innere Kindarbeit, ja. Diese Dinge anschauen. Und wenn ich merke, ich schaffe das nicht alleine, wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wir dürfen uns Unterstützung holen.
Ja.
Wow. Eine Frage habe ich noch, weil ich bin mir sicher, dass viele, die zuhören, den Wunsch haben, jemand, der gerade mit ihnen in Anführungsstrichen spielt, zu verändern oder für sich zu gewinnen. Ja, vielleicht hat jetzt gerade jemand diese Podcast-Folge angemacht, ne, weil da heißt es, keine Lust mehr auf Spielchen spielen und der Wunsch, der andere möge doch jetzt damit aufhören und doch erkennen, dass ich's bin. Hast du da einen Tipp?
Also das Erste, was ich dir so mitgebe, Darling, du bist ein Hauptgewinn. Auch wenn sich das manchmal, auch wenn du selbst manchmal dir nicht glaubst, du bist ein ganz, ganz toller Catch. Und wenn er das nicht sieht oder wenn sie das nicht sieht, dann hat das nichts damit zu tun, dass du nicht genug bist, sondern es hängt damit zusammen, wo die andere Person gerade steht. Gerade wenn es jemand ist, der einen vermeidenden Bindungsstil hat. Der kann dich auf dieser tiefen emotionalen Ebene, auf der du dich gerne treffen würdest, der ist er noch gar nicht. Der hat es noch nicht gelernt, der hat Angst davor. Das hat 0,0 mit dir zu tun. Und die einzige Art und Weise, wie du der Person helfen kannst, das ist, wenn du sie nicht verändern möchtest. Weil das ist gerade das, was für jemanden mit einem vermeidenden Bindungsstil die Grenzüberschreitung darstellt. Gerade weil du versuchst, die andere Person zu öffnen und zu knacken, macht die andere Person erstmal zu. Weil das für dich natürlich denkst du, ich will dir einfach nur Liebe geben, ich will dich mit Liebe überschütten und es ist wunderschön und es ist auch wahrscheinlich wunderschön. Aber für die andere Person ist gerade das, was ihr Angst macht. Also eigentlich müsstest du die Person da sitzen lassen und sagen, ich weiß, du kommst, weil ich bin fantastisch. Und wenn du die Arbeit gemacht hast, bin ich ready.
Ja, und das bedeutet natürlich ein Stück weit loslassen, und ich weiß, dass es viele nicht hören wollen. Und es bringt natürlich auch leider nichts, die Person anzurufen und sagen, ich weiß jetzt, dass du einen vermeidenden Bindungsstil hast, ich wollte nur sagen, wir können daran arbeiten. Nein, nein.
Also man
Also
kann
vor
daran
allem,
arbeiten, man
ja.
kann ihnen das Buch so schicken, hier lies mal,
Ja.
aber was die Person dann damit macht.
Ja, aber man muss sagen, häufig geht es hier um ein Anfangsstadium in der Datingphase. Und das kann man in einer Beziehung, es gibt ja auch Menschen, die sind lange in Beziehungen mit Bindungsvermeidern, dass man dann sagt, guck mal, ne, wie können wir das gemeinsam schaffen? Das ist ja auch deine Arbeit, ne, als Paartherapeutin sehr viel. Aber eben oft ist es so, diese Belehrungsversuche dann in der Datingsphase, die führen nicht dazu, dass derjenige sagt, ach Mensch, danke, das habe ich jetzt genau gebraucht, dann können wir ja jetzt heiraten, ne?
Ich meine, das ist dann auch, wenn überhaupt, also wenn sie es ernst nehmen und annehmen, dann erst, wenn du weg bist. Und das, deswegen hast du manchmal das Gefühl, warum ist er mit der Nächsten jetzt so verbindlich? Ja, er konnte es von dir nicht nehmen, weil du ihn da unter Druck gesetzt hast. Es hatte vielleicht Recht und Hand und Fuß und alles. Aber weil du diejenige warst, die ihn verändern wollte und er noch nicht so bereit war, also das war, wir nennen das auch im Übrigen psychologische Reaktanz. Ich meine, wenn ich jetzt, wir sind jetzt leider nicht im gleichen Raum, Stella, das wäre irgendwie cool, ne? Aber wenn du jetzt deine Hände auch so drücken würdest und ich sage, und ich würde einfach nur leicht dagegen, du würdest automatisch, egal wie sanft, kurz festhalten. Ne? Du wärst so, okay, ich bewege mich kurz nicht. Und das ist und deswegen ist es so hart, also zu hören, ich muss loslassen, aber eigentlich, was es bedeutet, ist, nimm den Druck raus.
Ja.
Weil dann kann die andere Person drücken.
Absolut.
Oder auch nicht drücken.
Ja. Und manchmal ist es so, dass wenn ich dann eine Grenze für mich setze, dass ich sage, ich mache für mich nicht mehr mit, ich bin beim Katz und Maus nicht mehr dabei, dann ist das natürlich auch für die andere Person okay. Im Nachhinein in der Reflexion die Chance, okay, mein Verhalten hat jetzt letztendlich dazu geführt oder mit dazu geführt, dass die Person jetzt ganz weg ist. Und vielleicht ist das Entscheidende, was hilft zu reflektieren und es beim nächsten Mal anders zu machen, aber vielleicht nicht unbedingt bei der Person, die eben gegangen ist, sondern erst später. Oder vielleicht muss ich die wilde Fahrt noch 5-mal machen, um dann zu merken, komisch, irgendwie passiert mir das immer wieder. Ja.
Was da vielleicht ganz spannend ist, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man das nächste hören möchte, weil das echt eine Hard Truth ist.
Hau raus.
Ganz oft, wenn wir einen ängstlichen Bindungsstil haben, suchen wir uns die Vermeidenden aus, weil wir hier kontrollieren können, wie nah die uns kommen. Wir haben auch ein bisschen Angst vor dieser ganz, ganz tiefen Liebe, weil wir sie nicht erlebt haben. Und deswegen kann es sein, dass du lieber quasi die Katze bist, die immer hinterherläuft, weil das kannst du mehr kontrollieren, als wenn du das, aber das ist natürlich.
Ich liebe solche harten Wahrheiten, Sharon, weil das sind die Aha-Momente. Ja, wenn es weh tut, dann verstehe ich auch oft was.
Ja. Ja, wahrscheinlich, also ganz oft. Und das ist nicht schlimm. Also ein Bindungsstil oder so, dann musst du. Das macht niemanden zu einem schlechten Menschen. Ich glaube aber, wenn man es versteht, dann kann man sich auch so die Liebe, das Glück, die Chancen ins Leben holen, die einem wirklich gut tun und hört auf, sich selbst zu sabotieren.
Ja, absolut. Und es geht auch nicht um Blaming und es geht auch nicht darum, immer die Schuld nur bei sich zu suchen. Das möchte ich auch nochmal sagen. Aber manchmal kann es auch helfen, sich zu fragen, bin ich vielleicht eine Red Flag? Im Sinne von, was kann ich verändern, dass ich eine Green Flag werde, dass ich in mir gesettelter werde, selber vielleicht auch eher ein sicherer Partner werde für andere, wie du es vorhin gesagt hast. Und dann natürlich auch, Gleiches zieht Gleiches an, ne? Jemanden halten kann, der mir auch eine sichere Bindung geben kann oder möchte.
Ja, total voll schön nochmal gesagt. Wie kann ich, also was muss ich an mir verändern? Und nicht, wie kann ich die andere Person für mich gewinnen?
Ja, absolut. So ein schöner Abschluss, liebe Sharon. Wenn ich das gehört habe und ich finde dich toll, so wie ich dich toll finde, wie kann ich dich finden? Wie kann ich mit dir arbeiten? Wann kommt ein neues Buch? Ich will alles wissen.
Also, oh Gott, Stella, du bist so süß. Also ich meine, wir sind auch auf Instagram connected, da heiße ich Dr. Sharon Priem. Da findet man mich, glaube ich, mit den wichtigsten Sachen. Wie gesagt, der Podcast heißt Hello Lovers. Der ist kostenlos auf jeder Podcast-Plattform zu hören. Mein altes Buch heißt Smart Loving. Das gibt es im Buchhandel.
Ich halte es nochmal kurz in die Kamera. Das ist auch wunderschön.
Ich bin da eigentlich ganz happy. Ich höre von so vielen, dass ihnen das wirklich nochmal geholfen hat, sich selber zu verstehen. Deswegen, und auch, selbst wenn man dann schon in Beziehung ist, weil man dann merkt, manche Dynamiken tragen sich ja weiter. Und das neue Buch, das kommt, wenn alles klappt, Frühjahr 2024. Crazy!
Wow!
Februar 2024. Da geht es dann quasi, wenn du darum, wenn du dann in dieser sicheren Beziehung bist, wenn du happy bist, wie kannst du dann zum Beispiel damit umgehen, wenn so alte Verletzungen nochmal hochkommen? Bei dir selbst oder bei der anderen Person? Was kann ich dann machen, damit wir in eine ganz tiefe Verbundenheit gehen? Wie können wir uns da gegenseitig halten? Wie können wir miteinander uns entwickeln? Wie können wir Altes, wie können wir vergeben? Wie können wir Altes heilen? Darum geht es dann.
Wow, unfassbar wichtiges, schönes Thema, Sharon. Toll. Ganz tolles Thema. Krieg gleich Gänsehaut.
Und wie hieß dein Webinar? Date the Good Guy?
Ja, Dating the Good Guys. Ja, ich habe ja mehrere Webinare, die ich immer mal wieder gebe. Und eines ist eben dieses Thema. Ja, das liegt mir sehr am Herzen, weil da geht es eben sehr viel auch darum zu verstehen, warum bin ich eigentlich so.
Ja. Ja, auch diese Anziehung zu verstehen, weil ganz im Ernst, gut aussehende, gut ausgebildete, was auch immer dein Herz begehrt, das gibt es in jedem Bindungsstil, ne?
Absolut, ja. Sharon, wenn es noch irgendwas gibt, was jemand, der heute diese Folge hört, unbedingt mitnehmen sollte, etwas, das kann mit dem Thema heute zu tun haben, das kann generell was sein zum Thema Liebe, Beziehung, Partnerschaft, Dating, wo du sagst, oh, es würde mich freuen, wenn das so viele Menschen wie möglich hören. Was würdest du gerne mit auf den Weg geben?
Also lieben ist wirklich eine Fähigkeit. Ich finde, lieben ist eine Kunst und wir können so viel darüber lernen von, wie kann ich mich öffnen. Vergebung ist zum Beispiel ein Muskel, den man trainieren kann. Wir können Vergebung trainieren. Genauso wie Mitgefühl. Empathie, das sind alles Dinge, die können wir trainieren. Und das sind auch alles Dinge, die brauchen wir, um gesunde, glückliche, friedliche, aufregende, lebendige Beziehungen zu führen.
Wow. Das ist so, so schön. Und hier nochmal abschließend auch, möchte ich gerne auch an die Eigenverantwortung appellieren, denn die wenigsten haben das gelernt. Kaum einer hat das in der Familie gelernt, in der Schule haben das viele nicht gelernt und es liegt auch ein bisschen an uns mit dem Thema Beziehung auseinanderzusetzen, ne? Und man kann, wie du gerade gesagt hast, Dinge lernen, auch wenn wir sie nicht beigebracht bekommen haben. Und das ist ja auch das Schöne. Da können wir dadurch natürlich beziehungsfähiger werden.
Total. Ich meine, darum geht es ja auch auf deinem ganzen Kanal, in deinem ganzen Kanal, bei mir auch, so dieses Wissen zu vermitteln, was kann ich denn dafür machen? Und deswegen finde ich es so schön, dass du auch nochmal sagst, Eigenverantwortung. Aber gut, ich habe das Gefühl, alle, die zuhören, haben die sowieso.
Ja, deswegen hat die Person uns auch gerade auf den Ohren. Wie wundervoll. Ja. Sharon, danke, 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 dass du mein Gast warst. Es war eine unglaublich tolle Folge. Ich fühle mich total bereichert und es war wirklich wunderschön. Ich werde alles verlinken, was wir angesprochen haben in den Shownotes, dass man dich finden kann. Du hast ja auch eine Praxis in München, ne? Auch wenn jetzt jemand zuhört oder vielleicht auch empfehlen möchte. Du bist Paartherapeutin in einer eigenen Praxis. Und vielleicht machen wir ja nochmal wieder eine Folge. Ich würde mich sehr freuen. Und vielen, vielen Dank.
Danke dir wirklich von Herzen. Es war jetzt wirklich ein schönes Gespräch.
Liebes Deine. Fand ich auch.
Ja.
Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen, die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation Schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.